1. Der schöne Morgen mit Christoph Azzone und Stefan Rupp. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Präsentiert vom Tagesspiegel Brandenburg. Dem Magazin mit den besten Ausflügen und Entdeckungen in Brandenburg.
Heute ist Mittwoch, der 20. Juli 2016 und das sind unsere Geburtstagskinder. Otto Schily, der rote Sheriff, als SPD-Innenminister unter Schröder, der Beckstein der Herzen, RAF-Anwalt in den 70ern, Gründungsmitglied der Grünen in den 80ern, ein deutsches Leben, der wird heute 84 Jahre alt. Carlos Santana, Gitarrengott, hat früh angefangen in Striptease-Clubs zu spielen. Ich finde, den Sound hat man ihm nie mehr austreiben können, der wird heute 69. Und Diana Rigg, als Emma Peel unsterblich geworden, hat den Catsuit bis heute hocherotisch aufgeladen, war die einzige Ehefrau von James Bond im Film Im Geheimdienst ihrer Majestät, musste aber sofort wieder sterben. Die wird heute 78 Jahre alt.
Schon in der Anfangsszene, oder?
Das ist eine Anfangsszene.
Ich glaube, die heiraten, ich glaube, die ersten zwei Minuten heiraten sie und in der vierten Minute ist sie hin.
Daran kommen sie nicht vorbei.
Heute beginnen die Sommerferien in Berlin und Brandenburg. Das heißt, Parkplätze für alle. Hurra! Vergessen Sie nach der Zeugnisvergabe heute nicht, die Brotbox Ihres Kindes aus dem Schulranzen zu nehmen, sonst drohen in 6 Wochen üble Überraschungen. Und natürlich, Sie wissen es, lassen Sie Ihr Auto nicht unter einer Linde stehen. Das könnte ein klebriges Wiedersehen in ein paar Wochen geben.
Fast direkt vor Ihrer Haustür.
In der Ferienschwimmschule der Berliner Bäder lernen ab heute unter dem Motto Schwimmen für alle hunderte Berliner Kinder das Schwimmen. Ihr Ziel ist das Seepferdchen. Für Kinder aus sozial schwachen Familien übernehmen Paten die Kosten für die Teilnahme. Innen- und Sportsenator Frank Henkel startet die diesjährige Aktion um 9:30 im Stadtbad Schöneberg in der Hauptstraße.
Zu Gast bei Freunden.
Heute kommt die neue britische Premierministerin Theresa May nach Berlin. Das ist ihr Antrittsbesuch bei Angela Merkel. Es ist der erste Auslandsbesuch von May als Premierministerin. Viele Beobachter vergleichen Merkel und May ja schon seit Wochen. Beide in 50er Jahren geboren, beides Pfarrerstöchter, beide keine politischen Showponys, beide wandern gerne und angeblich teilen sie auch dieselbe Lieblingsspeise, Kartoffelsuppe. Wer jetzt wimmert, ach, das sind ja nur Äußerlichkeiten, bestimmt weil es Frauen sind, was? Das ist Sexismus, Sexismus. Der darf ja zurückkehren zur Diskussion über die Frisuren von Donald Trump und Boris Johnson.
Und auf keinen Fall vergessen.
Heute ist der 20. Juli und da sollten wir Graf Stauffenberg und seine Helfer nicht vergessen. Heute vor 72 Jahren scheiterte das Hitler-Attentat der Widerstandskämpfer. Stauffenberg und seine Kameraden wurden noch in der Nacht des 20. Juli 1944 im Berliner Bendlerbock hingerichtet. Dort findet auch heute die offizielle Gedenkfeier mit Kranzniederlegung statt. Der regierende Bürgermeister Müller hat gestern Abend traditionell die Hinterbliebenen des Aufstandes im Roten Rathaus empfangen.
Ja, irgendwie wie ein Geschichtenerzähler. Erdogan macht's gerne spannend. Eine Überraschung hat er angekündigt. Er werde heute eine wichtige Entscheidung bekannt geben. Nach dem gescheiterten Putsch hat der türkische Präsident ziemlich gefuhrwerkt in seinem Staat. Säuberungs- und Entlassungswellen, zahlreiche Verhaftungen, getragen von einer großen Zahl teils bis zur Hysterie begeisterter Anhänger. Die Türkei ist in Bewegung und die versprochene Überraschung verheißt nichts Gutes. Wir sprechen mit der Biografin Erdogans, der Journalistin Çiğdem Akyol. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Es geht um die Todesstrafe, oder was denken Sie?
Es wird mitunter auch um die Todesstrafe gehen. Es ist aber dennoch unwahrscheinlich, dass die Türkei die Todesstrafe einführen wird. Es ist tatsächlich die AKP-Regierung, Recep Tayyip Erdogan gewesen, welche die Todesstrafe in Friedenszeiten in der Türkei abgeschafft hat. Und das, was wir jetzt momentan erleben, diese Diskussion halt um die Todesstrafe, würde ich doch eher als nationalistisches Geplänkel abtun.
Glauben Sie, dass die für heute angekündigte Überraschung die Ankündigung Erdogans sein wird, ebenso wie Sie sagen, die Todesstrafe doch nicht einzuführen?
Das könnte durchaus sein, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er andere Punkte ansprechen wird oder dass die Überraschung eine ganz andere sein wird. Und die könnte mitunter sein, dass er unter anderem ein Referendum, eine Volksabstimmung über das von ihm angestrebte Präsidialsystem ankündigen wird. Es könnte sehr gut sein, dass er wieder vorgezogene Neuwahlen ankündigen wird. Oder drittens, es könnte auch sein, dass er den Umbau des Militärs ankündigen wird. Aber da halte ich nochmal fest, also die Einführung der Todesstrafe halte ich für unwahrscheinlich in der Türkei.
Dann kommen wir nochmal zurück zu dieser ominösen Hinhaltetaktik. Wie beurteilen Sie Erdogans Verhalten, was diese Überraschungsnachricht angeht? Warum wählt er dieses Hinhaltemanöver?
Naja, da muss er natürlich jetzt auch abwarten, was das Parlament halt dazu sagt. Er muss abwarten, wie die Oppositionsparteien reagieren und er muss natürlich auch schauen, wie die Stimmung im Volk ist. Solche Entscheidungen, die kann selbst ein Recep Tayyip Erdogan nicht innerhalb von 24 Stunden absegnen, abnicken. Auch er braucht immer noch Mehrheiten im Parlament und wir reden ja hier immerhin über die Todesstrafe. Es geht nicht um kleinste Gesetzesänderungen, es geht hier um einen massiven Eingriff in die Verfassung.
Frau Akyol, Sie haben sich intensiv mit Erdogan beschäftigt, Sie haben eine Biografie über ihn geschrieben. War mit all dem, ich mache jetzt eine Handbewegung zu diesem Wort all dem, es ist schwer zu beschreiben, war mit all dem zu rechnen oder sind auch Sie überrascht über die Entwicklung der Türkei zurzeit?
Mit der momentanen Entwicklung hat tatsächlich niemand gerechnet. Mit den Geschehnissen, die am Freitag passiert sind, das kam absolut überraschend für jeden in der Türkei. Die Türkei ist seit 2 Jahren extremst unruhig. Wir hatten insgesamt 4 Wahlen. Wir haben in regelmäßigen Abständen Terroranschläge. Das war auch vor 2 Jahren nicht abzusehen. Und die Gewaltspirale, in der wir uns momentan finden, diese nationalistische Spirale, in der wir uns finden, die hat sich Schritt für Schritt entwickelt. Aber die hat niemand so erwartet. Und die Türkei bewegt sich gerade auf dem Weg nach unten. Es wird immer weiter massiv die Demokratie ausgehöhlt. Leider ist auch kein Ende in Sicht.
Aber Sie erkennen Erdogan in seinen Reaktionen auf die Entwicklung in der Türkei, die er natürlich auch selber befördert, schon wieder?
Tatsächlich erkenne ich ihn gelegentlich nicht wieder, denn Erdogan ist ja auch angetreten als Ministerpräsident 2003 als Reformer. Er hat viele Reformen in der Türkei umgesetzt, viele sinnvolle Reformen umgesetzt. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass er sogar die Pressefreiheit ausgeweitet hat. Er hat die Frauenrechte ausgeweitet, etc. Mitunter auch auf Wunsch der EU. Er hat das Land demilitarisiert, auch auf Wunsch der EU. Und das Ganze kippte 2007, 2008. Und je mehr Wahlen seine Partei gewonnen hat, desto autokratischer wurde er. Das, was wir momentan erleben, das ist schon selbst für einen Recep Tayyip Erdogan eher außergewöhnlich, weil er so wahnsinnig nationalistisch anheizt, weil er außer Rand und Band erscheint und weil er auch grenzenlos erscheint. Und wir sehen momentan auch keine Grenze, die er in irgendeiner Form einhalten würde.
Der türkische Präsident hat für heute eine überraschende Nachricht angekündigt. Wir sprachen darüber mit der Biografin Erdogans, der Journalistin Çiğdem Akyol. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Gut und Börse. Wirtschaft auf Radio 1 mit Nicolas Liefen.
Morgen, Herr Liefen.
Einen schönen guten Morgen.
Es droht Krieg, und zwar ein Handelskrieg zwischen EU und China. Die streiten um, es ist wie immer ein Streit, ein Krieg um Systeme, Marktwirtschaft gegen Planwirtschaft. Wer gewinnt?
Das ist die ganz große Frage. China, als die beigetreten sind der Welthandelsorganisation vor 15 Jahren, da hat man China versprochen, bis Ende 2016, da werdet ihr, so wie es aussieht, Marktwirtschaft werden oder den Status einer Marktwirtschaft erhalten. Nur hat das EU-Parlament abgestimmt im Mai und hat gesagt, wir lehnen das ab, weil der Staat noch zu viel Einfluss hat auf das Thema Wirtschaft. Und heute berät eben die EU-Kommission darüber und es gibt heftigen Streit. Erstens, weil man es China versprochen hat und zweitens, weil es für China ganz wichtig wäre, Marktwirtschaft oder den Status einer Marktwirtschaft zu halten, denn dann könnte die EU keine Schutzzölle mehr verhängen, dann wäre es eben nicht mehr möglich, die Welthandelsorganisation einzuschalten zum Thema Wettbewerbsverzerrung und da gibt es ja immer wieder Vorwürfe, wir schauen uns den Stahlsektor an, China wirft ja zurzeit jede Menge Stahl auf den Markt zu günstigen Preisen und sorgt für große Sorgenfalten bei den anderen Nationen, die eben Stahl produzieren und deswegen möchte man verhindern, dass vor allen Dingen in der Wirtschaft, dass China diesen Marktwirtschaftsstatus erhält und jetzt werden Horrorszenarien an die Wand gemalt. Es könnten bis zu 3,5 Millionen Arbeitsplätze verloren gehen innerhalb der EU, wenn China diesen Marktwirtschaftsstatus erhalten sollte. Die große Sorge ist natürlich auch noch, dass China jetzt reagiert, denn die sind mächtig sauer, die sind empört und drohen jetzt ihrerseits mit Handelssanktionen. Unter anderem wollen sie die deutsche Autoindustrie treffen. Da ist möglich, dass sie zum Beispiel Einfuhr Zölle erheben für Luxusautos, die eingeführt werden. Das würde natürlich die deutsche Automobilwirtschaft hart treffen. Also wie gesagt, da bahnt sich etwas an. Und die große Frage ist, wie kann man das überhaupt lösen? Möglich, dass man sich wieder auf einen Deal einlässt nach dem Motto, China erhält den Status der Marktwirtschaft. Im Gegenzug sind aber weiterhin Sanktionen möglich. Aber wie gesagt, heute berät erstmal die EU-Kommission.
Nächstes Thema, Herr Liefen. Air Berlin geht es ja schon seit längerem finanziell richtig schlecht. Würde man nicht ständig frisches Geld von einer arabischen Fluglinie bekommen, wäre man schon längst pleite. Jetzt soll Lufthansa angeblich Air Berlin beispringen. Sind das Gerüchte oder können Sie das eventuell jetzt bestätigen?
Naja, das ist eben das, was das Handelsblatt heute berichtet, aber was auch nahe liegt. Man muss sagen, Ryanair-Chef O'Leary hat schon vor wenigen Monaten gesagt, irgendwann wird Etihad die Reste von Air Berlin an Lufthansa verkaufen. Und das, was wir eben jetzt hören, ist, dass Lufthansa zumindest interessiert ist an einigen Strecken, bis zu 40 Maschinen mit den Crews übernehmen will und damit natürlich für Air Berlin neues, frisches Kapital bringen würde. Das wäre für Air Berlin natürlich wichtig. Sie haben es gesagt, im vergangenen Jahr hat man einen Rekordverlust eingefahren von 450 Millionen Euro. Man hatte in der Zwischenzeit gar keine eigenen Maschinen mehr, sondern hat die alle geleast und die wird eben am Tropf gehalten, am Leben gehalten durch die Finanzspritzen von Etihad. Da laufen ja riesige Darlehen. Von daher wäre es natürlich für Air Berlin wichtig. Die große Frage ist, auf welche Strecken hat es die Lufthansa mit ihrer Billigtochter Eurowings abgesehen? Und ist es Air Berlin tatsächlich möglich, diese Strecken auch wirklich abzugeben? Wie sieht es dann mit dem weiteren Geschäft aus? Von daher spannende Frage. Da werden wir heute sicherlich noch weitere Einzelheiten bekommen.
Vielen Dank, Herr Lief. Noch gehen die Urlaubsbuchungen nicht allzu gravierend zurück, hat uns unser Börsenexperte Nicolas Liefen verraten. Aber die Unsicherheit wächst. Es ist vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis gar keiner mehr ins Ausland will aus Angst vor Terrorismus. Die Türkei, Frankreich. Der nächste Anschlag könnte überall sein. Urlaubsorte scheinen exponierte, leicht zugängige Ziele. Bleibt als Alternative der Ferien in der Heimat. Heute beginnen in Berlin und Brandenburg die Schulferien und wir sprechen jetzt live mit Johannes Hübner vom Automobilclub von Deutschland. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wird voll an der Ostsee, oder?
Ja, sicher an der Ostsee, auch in Holland und vor allem auch an den Alpensäumen, also Österreich und so weiter. Bayern sind natürlich beliebte Ziele.
Sind das tatsächlich die Folgen des Terrorismus, den wir derzeit erleben auf der Welt in den letzten Monaten, Jahren?
Nein, da muss ich leider widersprechen. Die Touristiker forschen das ja ganz genau ab. Und die stellen was ganz Wundersames fest, nämlich dass natürlich in Ägypten im Moment gar niemand mehr hin will und auch in die anderen Ländern, auch die Türkei natürlich, an den Stränden nahezu ausgestorben ist von deutschen Urlaubern. Aber die wechseln die Urlauber in andere Destinationen, die man mit dem Flugzeug erreichen kann. Und das ist vor allem jetzt ein Boom für Mallorca und, man höre und staune, ein Boom für Griechenland. Griechenland verdient richtig Geld an der Krise.
Gut, aber schauen wir jetzt mal wirklich wieder zurück auf unsere Straßen. Werden alle gleichzeitig auf der Straße Richtung Ostsee sein?
Naja, die Menschen sind leider nicht so ganz vernünftig. Viele meinen, sobald die Zeugnisse ausgehändigt sind, dann muss man ins Auto steigen und los. Das ist natürlich dann heute bei der Hitze sowieso ein großes Thema. Aber wenn die etwas vernünftiger wären, dann würden sie natürlich vielleicht auch antizyklisch fahren und vielleicht erst heute Abend starten, wenn sie gut in der Nacht fahren können. Die Minister der Länder haben das aber schon so ein bisschen entschärft. Es gibt nämlich noch andere Bundesländer, die zu diesem Wochenende hin Ferien kriegen. Und darum ist eben Berlin und Brandenburg jetzt schon früher dran und macht das schon heute, sodass nicht alle gleichzeitig erst am Wochenende fahren.
Wie sieht denn die Situation am Wochenende oder überhaupt jetzt mit Ferienbeginn Richtung Süden aus? Haben Sie das gerade schon mit eingeschlossen in dem, was Sie da beschrieben haben?
Naja, nee, das ist natürlich jetzt schon so, dass wir da im Detail nochmal sagen müssen, wir kriegen große Probleme natürlich auf der A9, der Autobahn, die runterführt in Richtung Bayern. Wir haben immer große Probleme, nicht nur am Autobahnring A10 jetzt zum Ferienbeginn, sondern auch Richtung Magdeburg rüber auf die A2. Und wenn der Verkehr dann weiterfließt, also von der A9 dann unten abbiegen will in Richtung Westen und die A4 nimmt, dann kommen wir auch irgendwann im Bereich Kirchheim und dann im ganzen Gebiet der Kasseler Berge, wie wir das immer so nennen, und Mittelhessen auch wieder in große Verkehrsprobleme. Also natürlich muss mit Staus gerechnet werden. Zum Glück gibt es Entlastungen, die man nehmen kann. Aber da muss man sich natürlich vorher orientieren und auch einen Atlas mitnehmen und sich nicht nur aufs Navi verlassen, dass einen immer wieder auf die Autobahn zurückführen will.
Ein Atlas, wie schön oldschool Sie sind.
Ja.
Herr Hübner, gibt es denn irgendwo auch dicke Baustellen rund um Berlin und Brandenburg, wo es länger dauert? Wo rollt's, wo stockt's?
Ja, man hat ein bisschen aufgeräumt, aber es gibt auf jeden Fall in Richtung Magdeburg und dann weiter zur Postau-Westfalika auf der A2 Baustellenprobleme, die man wegen der Brückenbau nicht so wegkriegt. Zwei davon gibt es auch auf dem Weg in Richtung Süden auf der A9. Aber da ist es, glaube ich, doch so, dass man darauf geachtet hat, dass mindestens Zweispurigkeit da ist. Es ist natürlich so, die heute und morgen fahren, profitieren nicht von dem, was die Minister veranlasst haben, dass nämlich das Sonntagsfahrverbot für Lkw auch auf den Samstag gilt in der Ferienzeit. Das heißt also, sie müssen damit rechnen, dass Unmengen von Lastwagen unterwegs sind. Und die sind natürlich da, wo gebaut wird, auch immer ein Faktor, dass es langsamer geht.
Heute beginnen die Schulferien. Johannes Hübner vom Automobilclub von Deutschland rät Ihnen, antizyklisch zu fahren. Das wäre also in 7 Wochen, dann sind die Ferien vorbei. Vielen Dank, Herr Hübner.
Tschüss. Gut, alles Gute. Ja, danke.
Stimmt's oder hat er recht? Christoph Drösser und die Geheimnisse des Alltags.
Ich bin vor ein paar Jahren, 3, 4 Jahren, nach Grönland gereist, mal im Sommer. Da war ich 3 Wochen in der Hoffnung, Nordlichter zu sehen. Aber es war schlechtes Wetter.
War das der Anlass der Reise? Ja, endlich mal Nordlichter.
Ja, nicht nur, es war nicht nur Nordlichter sehen. Vielleicht habe ich einfach das falsche Ende gewählt. Denn möglicherweise sind die Nordlichter im Süden ja viel schöner. Und vielleicht sollte ich das nächste Mal statt in die Arktis, in die Antarktis reisen und hab dort mehr Glück. Aber gibt's das dort? Gibt's so, wie es in der Arktis Nordlichter gibt, in der Antarktis Südlichter?
Die Nordlichter sind ein Naturschauspiel in der Arktis. Ganz oben im Norden von Skandinavien, Russland oder auch Grönland kann man dieses Naturschauspiel beobachten. Es wird verursacht von geladenen Sonnenwindpartikeln, die mit dem Magnetfeld der Erde kollidieren. Und weil das Magnetfeld an den Polen sozusagen in die Erde reingeht, kommen diese Teilchen da der Erde besonders nahe. Aber natürlich ist das Magnetfeld völlig symmetrisch, es sieht am Südpol ganz genauso aus und deshalb gibt es dort auch die gleichen Phänomene. Wir haben halt einen gewissen Nordzentrismus und bevor Südamerika, Neuseeland und Australien besiedelt wurden, konnte kein Europäer diese Phänomene beobachten. Jetzt aber kann man auch in den südlichsten Zipfeln dieser Länder die Aurora Australis beobachten, zu Deutsch die Südlichter.
Terror heißt übersetzt Furcht oder Schrecken. Unter Terrorismus ist in einer engeren Definition Gewalt gegen eine politische Ordnung zu verstehen. In Würzburg hat ein junger Mann Menschen in einer Regionalbahn mit einer Axt verletzt. Es heißt, er soll sich sehr schnell radikalisiert haben, genau wie der Attentäter von Nizza, der vor einigen Wochen noch Alkohol getrunken haben soll und nie in einer Moschee gesichtet wurde. Deshalb sprachen einige beim Attentat von Nizza auch anfangs ganz bewusst nicht von einem Terroranschlag, sondern von einem Amoklauf.
Eins ist klar, der Mittwochskommentar mit Brigitte Ferle.
Chefredakteurin der Berliner Zeitung, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Grenzen zwischen Amoklauf und terroristischem Anschlag aus bisheriger Sicht scheinen zu verschwimmen. Was ist aus Ihrer Sicht ein Terrorist?
Ich glaube, wir sollten bei der Definition, die wir da in den letzten Jahren und Jahrzehnten angewandt haben, unbedingt bleiben. Sie haben richtig gesagt, diese Grenzen verschwimmen im Moment in der öffentlichen Diskussion und ich glaube, das ist nicht gut. Ein Terrorist ist jemand, der sich aus freiem Willen und ganz bewusst einer terroristischen Organisation anschließt. Das kann eine politische Organisation sein, eine religiöse Organisation, aber es ist eine Organisation mit Strukturen und dieser Mensch, den ich Terrorist nennen würde, schließt sich diesen Strukturen an und begeht im Namen dieser Organisation Gewalttaten, also Terrortaten. In diesen jüngsten Fällen, die Sie schon zitiert haben, glaube ich, dass es sich wirklich mehr um Amokläufer handelt. In Nizza ist es ein einzelner Mensch gewesen, der einen LKW gemietet hat und 84 Menschen getötet hat. In Orlando war es auch ein einzelner Mensch, der 49 Menschen in einem schwulen Nachtclub erschossen hat. Und jetzt dieser Junge, dieses fast noch Kind aus Würzburg, der mit einer Axt losgezogen ist. Ich glaube, das sind Amokläufer. Bei all diesen Einzeltätern ist es zwar so, dass es Hinweise auf eine Verbindung zum IS gibt. Der IS vor allen Dingen reklamiert diese Taten für sich. Das ist ja leicht nachvollziehbar. Das ist in seinem Sinne. Aber diese Verbindungen zum IS, mir scheinen doch da große Zweifel, dass das wirklich ein religiös fanatisierter Zustand ist, in dem sich diese Täter befunden haben. Ich glaube, es sind psychisch labile, vielleicht sogar kranke Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, die in einer Art Verzweiflung handeln, die dann den IS als Überhöhung ihrer eigenen Tat, ihres eigenen Lebens, das sie als klein und nichtig empfinden, benutzen, um sozusagen der ganzen Sache, dieser Gewalt und dieser Verzweiflung, die sie haben, einen religiösen Anstrich zu geben und damit mehr zu sein als die eigene kleine Existenz. Jetzt muss man sich ja fragen, warum ist das überhaupt wichtig, das zu unterscheiden? Ob es sich um einen Amoklauf mit einer nachträglichen Rechtfertigung handelt, für die der IS so eine Art von Blaupause gibt, oder ob es sich wirklich um einen gezielten politisch oder religiös motivierten Terrorismus handelt. Wichtig ist es deswegen, weil wir uns klar machen müssen, was wir tun können, wie wir reagieren können auf diese schrecklichen Taten, auf diese gefährliche, für unsere Gesellschaft ja sehr gefährliche Situation. Und da bin ich fast versucht zu sagen, wenn es sich um Terrorismus handelt, ist es fast einfach, weil dann haben wir Polizei, dann haben wir die Geheimdienste, dann haben wir den Staatsschutz, dann haben wir alle polizeilichen und sonstigen Ermittlungsmöglichkeiten, um einer solchen Gruppe, naja, Herr zu werden wäre jetzt zu viel gesagt, aber um sie zumindest im Griff zu haben und zu beobachten. Wenn es Rudimente einer Struktur gibt, einer Organisation, einer Kommunikation, dann kann man mit Telefonüberwachung und so weiter etwas tun. Diese Einzeltäter sind für uns eigentlich fast unmöglich zu begreifen. Die handeln vollkommen spontan und gerade bei diesem jungen Mann in Würzburg schien ja alles richtig zu laufen. Der war integriert, da hatte eine Lehrstelle und trotzdem ist dann alles falsch gelaufen. Das macht einen in Wahrheit völlig ratlos und so schlicht es sich anhören mag. Ich glaube, wir haben nur eine einzige winzige Möglichkeit, um aus dieser Tat etwas zu lernen. Wir müssen einfach noch genauer hinsehen und überlegen, ob wir diesen verzweifelten und fehlgeleiteten jungen Menschen einen anderen Ausweg bieten können als den eines Amoklaufs.
Es kommentierte die Chefredakteurin der Berliner Zeitung, Brigitte Ferle. Vielen Dank.
Art aber fair. Die Radio 1 Kunstkritik mit Marie Kaiser.
Heute ist in Berlin und Brandenburg der letzte Schultag vor den Sommerferien und auch viele Galerien legen jetzt bald eine Sommerpause ein. Doch sie müssen nicht bis September unter Kunstentzug leiden, denn unsere Kollegin Marie Kaiser hat, bevor auch ihre Rubrik Art aber fair in die Sommerferien geht, nochmal Ausstellungen rausgesucht, mit denen sie sicher durch den Kunstsommer kommen. Schönen guten Morgen, Marie.
Guten Morgen.
Also was ist denn für dich die Ausstellung dieses Sommers?
Das ist ganz leicht diesmal El Siglo de Oro in der Gemäldegalerie am Kulturforum. Also die große Ausstellung mit spanischer Malerei und Skulptur aus dem 17. Jahrhundert, aus dem goldenen Zeitalter der spanischen Kunst. Insgesamt 130 Kunstwerke gibt es zu sehen, düster, geheimnisvoll und von großer Kraft. Und natürlich unbedingt anschauen sollte man sich El Grecos Immaculata, die unbefleckte Empfängnis. Die gibt es zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. Aber auch die Porträts von Velázquez und die lebensechten Holzskulpturen mit Nägeln aus Stierhorn, Augen aus Glas und Zähnen aus Elfenbein. Also die Gemäldegalerie hat hier wirklich richtige Schätze aus den eigenen Archiven, aber auch aus New York, aus dem Prado in Spanien oder aus dem Louvre in Paris zusammengetragen. Und wie gesagt, viele wurden noch nie in Deutschland gezeigt.
Und damit kommen wir zum nächsten Tipp. Dieser ist perfekt für Menschen, die eigentlich gerne weit wegfahren würden, aber dann aus welchen Gründen auch immer doch in Berlin bleiben müssen.
Genau, die heißt passenderweise Wir suchen das Weite und läuft noch bis Ende September im Kupferstichkabinett. Da gibt es zu sehen um die 100 Kunstwerke rund ums Reisen, von Albrecht Dürer bis Olafur Eliasson, Goya, Rembrandt, Gauguin, Max Beckmann, aber auch der Pop-Art-Künstler Ed Ruscha. Und man kann da zum Beispiel an die andalusische Küste reisen, in einen Vulkankrater schauen oder sich vom Gondoliere mal durch die Kanäle von Venedig schippern lassen, aber auch fiktive Reisen machen mit Don Quixote, mit Odysseus oder Sindbad dem Seefahrer. Und zusätzlich ist die Ausstellung auch noch so eine kleine Zeitreise durch 5 Jahrhunderte Kunst.
Und was ist deine Empfehlung für alle, die ihren Ausstellungsbesuch gern mit einem kleinen Ausflug oder Picknick verbinden wollen?
Outdoor-Kunst.
Outdoor-Kunst. Also Outdoor-Kunst ist natürlich immer Street-Art, aber ansonsten, wenn es man es so ein bisschen gediegener mag, dann kann man mal schön in die Villa vom Max Liebermann am Wannsee fahren. Ich finde das so schön. Eigentlich lohnt es sich schon allein für den Garten mit Birken. Da gibt es dann einen Café mit Blick aufs Wasser. Da kann man dann schön Kuchen essen und Wein trinken. Und passend dazu läuft in der Villa gerade auch eine Ausstellung, die heißt Biergärten und Kaffeeterrassen.
Super.
Eins der Lieblingsmotive des impressionistischen Malers. Da ist alles dabei, vom Münchner Biergarten bis zum Berliner Havelcafé, wo alle ganz schick mit Hüten rumsitzen. Aber auch andere Berliner Künstler haben Menschen auf Terrassen besonders gern gemalt und auch die sind in der Ausstellung zu sehen.
Gibt es auch noch neue Ausstellungen, die mitten im Sommer starten oder müssen wir uns mit denen begnügen, die sowieso schon eine Weile laufen?
Nein, da gibt's eine, auf die ich mich sehr freue. Anfang August eröffnet in der Berlinischen Galerie in Kreuzberg eine Ausstellung, die heißt Dada Afrika. Und die Kunstbewegung feiert dieses Jahr ja ihren 100. Geburtstag. Und die Schau will über den Rand von Europa hinaus gucken, nach Afrika, Asien, Ozeanien und zeigt eben, wie sehr sich die Dadaisten auf die Kunst von da bezogen haben, um ihren ganz eigenen Dada-Weg zu gehen. Man könnte auch böse sagen, sie haben sich da einiges zusammengeklaut. Und die Dadaisten, ja, die haben sich ja für das Fremde in der Kunst begeistert, was in Europa ja oft abfällig als primitive Kunst bezeichnet wurde. Und die haben, wenn man so will, ja schon ganz früh Performanceabende veranstaltet, die Soirée Nègre mit Maskentänzen, mit Musik und Getrommel. Und in der Ausstellung wird eben dadaistisches Bunt mit Kunst gemischt, die eben nicht aus Europa kommt. Und die sollte man auf keinen Fall verpassen. Am 5. August geht's los mit Dada Afrika.
Tja, dann würde ich mal sagen, der Sommer ist verplant. Alle Ausstellungstipps von Marie Kaiser können Sie nochmal in Ruhe nachlesen auf www.radio1.de. Vielen Dank. Ja, jetzt gibt's keinen Weg zurück mehr. Gestern haben die Republikaner in den USA Donald Trump auf ihrem Parteitag offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt. Damit tritt er im November gegen Hillary Clinton an, was viele noch vor Monaten niemals geglaubt hätten. Hier in Deutschland ist die Meinung über Trump ja meist eindeutig. Der geht gar nicht. Aber was denken Republikaner, die hier bei uns in Berlin leben, über ihn? Unser Reporter Klaas Wilhelm Brandenburg hat zwei von ihnen gefragt und ist jetzt bei uns im Studio. Hallo Klaas.
Hallo.
Klaas, wen hast du getroffen?
Ja, zwei ganz unterschiedliche Menschen. Zum einen Allison Portee. Sie ist 28 Jahre jung und arbeitet an einer internationalen Schule in Berlin. Und zum anderen Hans Thermann. Er wurde schon vor 69 Jahren in Berlin geboren, ist aber in Amerika aufgewachsen, lebt mittlerweile wieder hier und ist Rentner. Ja, Allison und Hans haben beide einen amerikanischen Pass, sind Parteimitglieder der US-Republikaner und dürfen auch bei der US-Wahl im November mitwählen. Getroffen haben wir drei uns bei Starbucks, wo auch sonst, ist ja schließlich aus Amerika. Und als ich Hans gefragt habe, ob er Donald Trump unterstützt, da habe ich von ihm eine unerwartete Antwort bekommen.
Bitte erwarten Sie nicht von mir, hinter allem zu stehen, was Trump sagt. Er ist kein denkender Mensch. Er ist reaktionär und man kann auf nichts von dem, was er sagt, wirklich vertrauen.
Oha, das klingt ja jetzt nicht so, als wäre dieser Hans ein großer Fan von Trump.
Nee, das ist auch überhaupt nicht. Ja, und Allison geht's da auch nicht anders.
Ich bin nicht wirklich glücklich mit dem republikanischen Kandidaten. Aber ich glaube, wir als Partei müssen unterstützen, wen wir haben, auch wenn wir nicht alle mit ihm übereinstimmen. Und wir müssen unser Bestes versuchen, jetzt hinter ihm zusammenzustehen.
Also Trump ist doof, aber die Republikaner müssen trotzdem hinter ihnen stehen. Das hat, finde ich, schon ein bisschen was Schizophrenes.
Na gut, diese Schizophrenie, die gibt es ja auch manchmal bei den Parteien in Deutschland. Aber das, was Trump so sagt, würde hier in Deutschland ja eigentlich kaum einem Politiker einfallen, oder?
Ja, stimmt. Das ist teilweise so heftig, dass selbst ranghohe Republikaner ihn schon öffentlich für seinen Rassismus oder seine Frauenfeindlichkeit abgekanzelt haben. Als ich Allison, die übrigens selbst schwarz ist, auf Trumps Rassismus angesprochen habe, da hat sie erst lange gezögert, bevor sie mir dann geantwortet hat.
Er füttert das Problem. Er ist Teil dieser Diskussion, die Angst erzeugt. Und das hilft ihm politisch. Ist das gut? Ich würde sagen, nein. Wir müssen doch versuchen, andere Leute zu verstehen.
Ja, aber andere Leute verstehen, das ist nun mal eher nicht die Sache eines Donald Trump.
Also kurzes Zwischenfazit, sowohl Allison als auch Hans sind Republikaner, finden Trump aber keineswegs gut und werden deswegen wahrscheinlich, schätze ich mal, im November nicht für Trump, sondern für Clinton stimmen, oder?
Ja, für mich wäre das auch die logische Konsequenz, aber nein. Hans wird sein Kreuz bei Donald Trump machen und zwar aus folgendem Grund.
Ich wähle Trump nicht wegen dem, was er ist, sondern wegen dem, was er nicht ist. Er ist nicht Hillary Clinton. Ich wähle gegen jemanden und nicht für jemanden.
Ja, er lacht, aber ganz ähnlich geht's auch Allison. Der Hass auf Hillary Clinton, die Hans korrupt nennt und von der Allison meint, sie hat einfach genug von ihr. Dieser Hass, der eint die beiden und lässt sie trotz allem, was sie an Trump schrecklich finden, am Ende doch für ihn stimmen.
Donald Trump ist seit ein paar Stunden offiziell der Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner. Was Republikaner in Berlin darüber denken, hat unser Reporter Klaas Wilhelm Brandenburg in Erfahrung gebracht. Vielen Dank.
Gerne.
Das war Amy Winehouse, Tears 3 on their own. Sie hören zu Radio 1, hier ist der Schäle Morgen. Es ist jetzt 9.36 Uhr.
Ja, und Sie merken schon daran, wie sich Christoph Azzone an das kommende Thema annähert, dass es jetzt Richtung Süddeutschland geht.
Süddeutschland ist groß.
Sie kennen ja vielleicht Manuela Schäufele. Das ist die Prenzelschwäbin. Und hinter der Prenzelschwäbin, die ja wahnsinnige Erfolge auf YouTube feiert, steckt Barbara Stolz. Und die hat ein Buch geschrieben. Es heißt Is Desch Bio, einverstanden?
Nein, ich des nicht Is Desch. Ich des.
Und ist das.
Versuch's. Nein, Stefan, ich lasse dich nicht raus, bevor du es nicht richtig gesagt hast.
Is?
Nein.
Ich des Bio.
So ist recht.
Und Frau Stolz begrüßen wir jetzt live auf Radio 1. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ah, das war die erste Hürde, die wir nehmen mussten. Der Sprachkurs mit Christoph Azzone, aber Sie beiden werden sich wahrscheinlich gleich trefflich verstehen. Frau Stolz, ich habe das Buch gelesen. Stimmt es wirklich, dass Sie Will Smith mal auf einer Aftershow-Party in den Po gekniffen haben?
Ja, das stimmt.
Aber da haben
Sie, das habe ich dir mit verraten.
Ja. Mhm. Da haben Sie aber Glück gehabt. Das ist ja offensichtlich mal eine Aftershow-Party gewesen, bei der Star...
Eine richtige Aftershow-Party.
Bei der Star mal anwesend war. Ist ja eigentlich überhaupt nicht Berlin-typisch. Die seilen sich ja normalerweise vorher immer in die Paris-Bar ab. Nicht unweit davon, von der Paris-Bar am Bahnhof Zoo, sind Sie Mitte der 90er von der Schwäbischen Alb hier in Berlin angekommen. Und angeblich war der erste magische Satz, den Sie gehört haben, haste mal eine Mark. Das kann ich ja fast nicht glauben.
Ja, doch. Besser. Ich konnte auch fast nicht glauben. Ich war höchst begeistert. Ich war... Alles, was ich mir von Berlin erhofft habe, hat sich quasi in den ersten 10 Minuten gleich mal erfüllt.
Frau Stolz, ist Ihr ganzes Leben ein einziges Klischee?
Kommt auf die Klischees an, die man so mit sich herumträgt.
Nö. Zum Beispiel die Schwaben-Klischees aus dem Prenzlberg.
Nee, da muss ich gestehen, ich bin kein einziges Schwabenklischee, sondern...
Sie stemmen sich dagegen.
Eine ganz normale Berlinerin. So, oh Gott, jetzt werde ich gleich verhauen.
Naja, gut, Moment. Das war ja nicht immer so. Angeblich sind Sie, so das Buch, sind Sie damals in die U-Bahn gegangen und haben alle erstmal mit einem freundlichen Grüß Gott begrüßt. Das ist überhaupt nicht Berlin-typisch.
Ich weiß, ich sag ja, mittlerweile habe ich mich so ein bisschen angepasst, grüße nicht mehr täglich alle, aber...
Und schon gar nicht mit Handschlag, gell?
Nee, das habe ich auch damals schon nicht.
Ja. Sie sind ja auf die Schauspielschule Ernst Busch gegangen, letztlich langfristig gesehen ist es ja auch die Geburtsstunde der Prenzelschwäbin, oder?
Das stimmt. Da habe ich... gelernt, mit Dialekten auch anders umzugehen und mein Schauspielhandwerk gelernt.
Ja, erstmal wurde Ihnen aber das Hochdeutsch reingeprügelt, meine ich.
Oh ja, da habe ich schwer geschuftet dran, tatsächlich.
Und die Prenzelschwäbin ist in dem Moment entstanden, als Sie so ein E-Casting machen mussten, also so ein kleines Filmchen für eine Rolle, auf die Sie sich beworben haben?
Das war mir so ein allgemeines Castingband, wo ich zeigen wollte, erstens, dass ich nicht mehr schwanger bin, wieder normal aussehe und zweitens eben, dass ich diesen Dialekt richtig gut beherrsche, um mich so für regionale Verfilmungen anzubieten. Und da wollte ich mir eben eine kleine Geschichte dazu ausdenken, damit es nicht so langweilig ist. Und das war tatsächlich die Geburtsstunde, weil ich da mit meinem Mann und meinem Bruder zusammensaß und wir festgestellt haben, wie viele Geschichten da versteckt sind und wie viel Spaß das macht. Und
heißt das im Grunde haben Sie in dem Moment, in dem Sie die Schwäbin aus Ihrem privaten, persönlichen Leben ausgeschlossen haben, hat die weiter überlebt als Kunstfigur?
Eher so, als ich die wieder zugelassen habe. So, also ich habe ja schon 20 Jahre in Berlin versucht, als Weltbürgerin herumzulaufen und nicht andauernd als Schwäbin identifiziert zu werden.
Ist arg schwer, gell?
Hammer hat's nicht immer leicht, das kann ich schon sagen, ja.
Besteht dieses Buch jetzt im weitesten Sinne aus niedergeschriebenen YouTube-Episoden?
Nee, ich habe dazu, das hat großen Spaß gemacht. Ich habe wirklich so alte Tagebücher wieder durchgewühlt von vor 20 Jahren und mir so meine Anfänge in Berlin in Erinnerung gerufen und das, was ich irgendwie als Landei so, in welche Fettnäpfchen ich mich da so reingesetzt habe und dann ganz stark wieder eben beobachtet, was um mich rum passiert auf den Spielplätzen und so. Das sind Sachen, die wir teilweise auch in den Clips behandeln und auch da verarbeiten. Aber das Buch ist schon sehr viel persönlicher. Da steckt schon ganz viel Bärbel drin, auch wenn die Prenzl-Schwäbin mir da immer wieder ins Ohr geflüstert hat.
Aber Sie sind jetzt auf die Rolle festgelegt oder da kommen Sie nicht mehr raus?
Nie wieder. Ich bin nie wieder was anderes.
Das ist arg. Ja.
Nein, das hoffe ich nicht. Nehme ich halt irgendwann mal wieder was auf Hochdeutsch auf und dann schreit die Welt auf. Ach, guck mal, das kann sie auch.
Die Prenzl-Schwäbin Barbara Stolz, live auf Radio 1. Die Schauspielerin hat als Kunstfigur Manuela Schäufle ein Buch geschrieben. Es heißt, sagst du nochmal, Christoph?
Ich des Bio.
Und es ist bei Goldmann erschienen und kostet 12,99 Euro. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Radio 1, der schöne Morgen. Und wie Sie das volle Programm empfangen können, finden Sie unter radio1.de/frequenzen.